Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs every cursing sharp toes. We are our mother's.
Oh, herzlich willkommen zurück im Holleland. Wir freuen uns sehr, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Und wie wir schon das letzte Mal angekündigt haben, es wird sehr spannend heute. Sei gespannt. Vielleicht magst du, Valerie, uns kurz sagen, um was es heute geht, in welches Thema wir heute eintauchen.
Ja, wir kommen in dieser Folge und auch der nächsten einer so oft gestellten Frage immer näher. Und zwar, wie ist das Patriarchat überhaupt erst entstanden? Also wie konnte das kommen, dass wir aus matriarchalen Gesellschaften, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen unpolitisch rausgeflogen sind, ja, und sich was anderes entwickelt hat? Und gerade ja in Forschung, Literatur, Männerwelt, also in allem, was wir mittlerweile nur noch kennen, wird es einfach ganz oft, es wird geleugnet, es wird gar nicht darüber gesprochen. Ja, oder es wird halt so runtergebrochen auf die Aussage, weil im Matriarchat auch nicht alles toll war. Ne? Also damit wird halt so suggeriert, das Patriarchat sei besser und sei, genau, es wird vor allem suggeriert, das Patriarchat sei besser, sei fortschrittlich und sei eine Weiterentwicklung, die notwendig war. Davon wird einfach so ausgegangen. Das ist generell ja ein patriarchales Denken, ne? Also, dass alles, was in unserer Welt, in unserer modernen Welt irgendwie an Errungenschaften ja so vollzogen wird, das ist alles, es ist Fortschritt, es ist Weiterentwicklung. Der Mensch muss sich dauernd evolutionär irgendwie höher entwickeln, besser werden. Das ist ein patriarchales Prinzip und davon sind wir sehr tief überzeugt. So, das heißt, die Erklärung, die es wissenschaftlich gibt, wenn überhaupt anerkannt wird, dass wir mal in matriarchalen Strukturen gelebt haben als Gesellschaften, wenn das überhaupt anerkannt wird, dann immer mit dem Zusatz von, ja, aber es musste sich weiterentwickeln, weil es war irgendwie schlecht, es war animistisch, ketzerisch, beziehungsweise heidnisch und nicht erfüllend für das, was den Menschen eigentlich ausmacht. So. Und in mir hat sich das natürlich immer falsch angefühlt. Und gerade wenn wir dann in unseren Kursen viel über das Patriarchat sprechen, was das eigentlich so in der Energiefrequenz an der Wurzel wirklich bedeutet, kommen die Frauen eben immer mit dieser Frage, okay, aber warum? Ja, warum konnte sich das so entwickeln? Warum ist das passiert? Und ja, da gehen wir jetzt tiefer rein. Und das ist so die Antwort, die mir vorher noch gefehlt hat, die mir sehr geholfen hat, das Ganze besser zu verstehen und auch, die mir hilft, eine Vision zu entwickeln, wie wir die Welt verändern können, wie wir unsere Leben verändern können, gemeinsam im Kollektiv zu einer besseren Version. Ja, ich freue mich. Soll ich anfangen? Okay. Aber warum gibt es überhaupt zwei Welten? Fragte Hans. Meine Welt, aus der ich gekommen bin, und die Anderswelt hier im Reich der Frau Holle. Früher, vor tausenden von Jahren, lange vor Adam und Eva, da war die Welt noch eins, sagte Bertha. Eine Welt. Es gab lediglich die Welt der Mütter oder die Mutterschaft. Alle Verwandtschaft ging immer nur von der Frau aus. Was auch die große Wertschätzung der Mutter mit sich brachte. Alle Menschen, die von einer Frau geboren wurden, waren miteinander verwandt. Der Bruder, die Schwester und die Kinder der Schwester. Die Neffen und Nichten waren so mit dem Bruder verwandt, der ja als Mann keine Kinder gebären konnte. So ist es doch heute auch noch. Nein. Heute gibt es noch die Verwandtschaft, heute gibt es noch die Vaterschaft als zweite Verwandtschaftslinie. Und damit fing der ganze Ärger an. Aber die Vaterschaft gab es doch schon immer, dass ein Mann der Vater war, erklärte Hans bestimmt. Das schon. Aber die Vaterschaft war oft nicht bekannt oder spielte keine Rolle in der Zeit, als nur die mütterliche Verwandtschaftslinie galt. Da lebten die Menschen in friedlicher Eintracht, ohne Hierarchie und Gewalt, miteinander. Die Menschen gingen gemeinschaftlich, Männer und Frauen, auf die Jagd. Sie sammelten Wildfrüchte, Wurzeln und Pilze oder arbeiteten gemeinsam im Garten. Sie betrieben Fischfang und bauten für die ganze Familie große Hütten und Häuser. Nur manchmal, was selten vorkam, führten sie Krieg gegen andere Sippen, die ihnen Fisch- und Jagdgründe streitig machen wollten. Auch das taten Männer und Frauen gemeinsam. Und wenn sie Lust hatten, dann schliefen sie miteinander. Das so entstandene Kind gehörte ganz selbstverständlich zur Sippe der Mutter. Oft wusste ein Mann gar nichts davon, dass er der Vater war. Warum auch? Es war ja nicht wichtig. Am Ende wurde alles Eigentum an die Tochter, oft die jüngste Tochter, vererbt. Und die Söhne? Fragt Hans erstaunt. Geht der Sohn leer aus? Die Söhne gingen seinerzeit in die Welt hinaus, schlossen sich, wie schon ihr Vater, einer anderen Sippe an. Sie wurden von den Frauen als ihre Partner erwählt. Dies geschah für ein paar berauschende Wochen, Monate, Jahre oder für ein ganzes Leben. Das trat aber nur selten ein. Wenn die Männer gute Jäger, perfekte Liebhaber, Gärtner mit dem grünen Daumen oder tapfere Krieger waren, dann blieben sie in der Sippe der Frau, der Mutter, als Tochtermann wie das tapfere Schneiderlein. Wenn sie nicht mehr zusammen sein wollten oder die Frau hat genug von dem Mann, dann kehrte dieser in seine eigene Sippe, zur Mutter oder zur Schwester zurück. Die Kinder blieben aber in der Sippe der Mutter und lebten dort mit ihren Blutsverwandten. Ganz ohne Scheidung und Gerichtsbeschluss? Ja. Gingen die Männer wieder in ihre eigene Sippe, dann jagten und fischten sie, betrieben Viehzucht und kümmerten sich um die Kinder ihrer Schwestern, seine Nichten und Neffen. Manchmal waren sie auch sehr faul, sie guckten in die Sterne, verschliefen den halben Morgen oder philosophierten so vor sich hin. Meist ließen die Mütter oder Schwestern das auch ohne Probleme zu. Ein recht paradiesischer Zustand für die Herren der Schöpfung, lächelte Hans. Und warum wollten die Männer urplötzlich Väter werden, wenn doch alles so harmonisch war? Das ist die große Frage. Die Eva hat dem Adam die Frucht vom Baum der Erkenntnis überreicht, weil Adam zu träge dazu war und von sich aus nicht darauf gekommen wäre. Es ging dabei aber nicht um das Wissen von Gut und Böse oder um Nacktheit, wie es im Alten Testament steht. Das wussten die Menschen eh schon. Eva erklärte vielmehr dem Mann, als sie ihm den Apfel reichte, dass das, was sie gerade lustvoll getan hatten, miteinander geschlafen, dass dieser Akt Folgen haben kann. Denn 9 Monate später könnte ein Kind geboren werden. Dem Adam, dem armen Kerl, blieb vor Schreck der Apfelbissen im Halse stecken. Und so bekamen die Männer ihren Adamsapfel. Apfel, lächelte Bertha. Später erklärte ein Mann, wohl ein Nachkomme von Adam und Eva, dass es hierbei um Gut und Böse gegangen sei, was aber nicht stimmte, weil es Unsinn ist. Gut und Böse? Ja, das lustvolle, freiwillige Miteinander schlafen als böse zu betrachten, ist schon bigott. Es sei denn, der Mann wollte es, um seine Nachkommen zu zeugen, dann wurde das Böse zum Guten erklärt, weil er ja damit zum Vater wurde. Aber warum wollten die Männer trotzdem Väter sein, wenn es ihnen doch so gut ging und sie sich auch noch erschreckten? Ließ Hans nicht locker. Die Sache war etwas anders, komplizierter und zugleich trivial. Die Jäger, Männer und Frauen, brachten von der Jagd Tiere mit nach Hause. Wolfswelpen, ein Lämmchen, ein Kälbchen oder ein Zicklein. Die Frauen lockten Wildschweine an. Das alles geschah wohl schon vor zehntausenden Jahren. Die Menschen zogen die Tiere groß und hatten dann Fleisch, das nicht verdarb, solange die Tiere lebten. Besser als die Jagd eines Mammuts. Dessen Fleisch musste innerhalb kurzer Zeit verbraucht, sprich konserviert oder verzehrt werden, sonst verdarb es und war verloren. Später fingen die Menschen ganze Tierherden ein, Rinder, Ziegen, Schafe und hüteten sie. Offenbar funktionierte es bei diesen Tieren, selbst bei Elefanten am besten, während andere Tiere wie Gnus, Antilopen, Giraffen oder Nashörner sich dazu nicht eigneten. Die Menschen lernten immer besser den Umgang mit den Viehherden und konnten so die Tiere für ihre Ernährung nutzen. Okay, bevor wir weiterlesen, weil die Erklärung ist ja noch ein bisschen offen und geht gleich weiter, würde ich trotzdem einmal gern so ein paar Sachen aus diesem Kapitel jetzt schon besprechen. Lass uns doch zuerst mal auf die Adam- und Eva-Sache hier eingehen. Uns wird ja Adam und Eva oder die Geschichte als Schöpfungsgeschichte der Menschheit verkauft. Was es hier ist, ist eigentlich einfach die Geschichte davon, wie der Übergang von Matriarchat zu Patriarchat stattgefunden hat. Also der Übergang davon, dass Menschen in der Mutterlinie zusammenleben, hinzu, es wird nach Vaterschaft ausgerichtet. Und wir hören im nächsten Kapitel noch, was das dann bedeutet und für Folgen mit sich gebracht hat. Aber das war so, okay, die Kirche hat diese Geschichte irgendwie genommen, woher auch immer sie kommt, ja, und quasi, also diesen Moment, wo die beiden miteinander schlafen und Eva Adam den Apfel gibt, ist der Moment, ja, wo sie ihm bewusst macht, was Vaterschaft bedeutet. So, das, also die Kirche erzählt die Geschichte deshalb, weil eben darauf hin in der Geschichte Vaterschaft anders gewertet wird. Das heißt, es ist so die Grundlage vom Patriarchat.
Ja, es ist spannend, weil also das, was da passiert, ist, dass Eva ihm sozusagen bewusst macht, dass es Folgen haben kann, ja, mit der Übergabe des Apfels. Also sie gibt auch so ein bisschen diese Verantwortung im Prinzip ihm mit dem Apfel über. Ja, das ist so, hier, ja, hast du den Apfel? Kann übrigens Folgen haben, so.
Ja, vorher so im paradiesischen Faulenzerland, ne? Und wenn ich Lust habe, dann schlafe ich mit der schönen Frau und dann sagt Eva so, ja, schau mal, ich meine, das hat auch Konsequenzen. Adam verschluckt sich darin. und daraus entsteht eine andere Welt.
Ja, ist auf jeden Fall natürlich eine ganz andere Interpretation der Geschichte, wie dieses, das ist die Sünde, ja, die sie ihm übergibt. Also dieser Kontrast, ja. Den finde ich spannend. Also, ne, so dieses, ich übergebe dir die Sünde, ist ja etwas, dass ich was von als Frau dem Mann übergebe, was sozusagen, was, dass die Frau, das Weibliche, die Sünde an sich ist und sie übergibt, ne, sie gibt ihm, sie zieht ihn in die Sünde mit rein, sozusagen, indem sie ihm den Apfel gibt. Also sich das Böse, ja, und das Gute, das Männliche, was aus der göttlichen Rippe geschnitten wird, genau. Mit in die Schuld genommen und, ne?
Na, sie ist der Ursprung von Schuld. Das ist ja, also Eva an sich jetzt als Archetyp, darüber sprechen wir auch in einem unserer Programme, so ist die Frau, die die Schuld per se innehat.
Richtig. Und das, aber was ich sagen wollte, ist dieses, das gegen, also dieser Shift hin zu. Sie ist nicht die Schuld und das Böse und zieht das Männliche mit rein, sondern das Weibliche ist das Bewusste, ja, was die Verantwortung trägt und das, dem Männlichen die Verantwortung übergibt, ist einfach so eine andere Haltung.
Ja, in der stimmt. Geschichte. Ja, genau. Es ist also aus der, in der patriarchal-kirchlich geprägten Männerwelt danach, ist sie die Schuldige, die Böse, die ihn aus dem Paradies vertreibt. Hier ist es, ja, natürlich, Männer haben vorher im paradiesischen Zustand gelebt, so, konnten faulenzen, machen, was sie wollten. Und jetzt sagt Eva einfach, hey, schau mal, so Lust und so, das bringt was mit sich, das bringt Kinder mit sich. Also du bist daran beteiligt, dass da ein Kind entsteht. Und allein,
sehr spannend.
Allein aus dieser Verantwortungsübergabe, ja, macht dann, die Kirche später quasi, also deshalb macht die Kirche Eva zur Sünderin.
Ja.
Ist es nicht,
ja,
ist
weil
es nicht irgendwie so ein Muster, das wir kennen?
Ja.
Nicht irgendwie so ein Grund, oder? So ein Grund, ich spreche es mal aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch, die ihr zuhört. Es ist nicht so ein Ding, dass wir das Gefühl haben, wir werden für jeden Scheiß verantwortlich gemacht und wir sind immer die Blöden bei der Sache.
Genau.
Und wenn wir nur Verantwortung gerne abgeben würden oder sagen würden, hey, da gibt es Verantwortung zu übernehmen, ne, dann sind wir das Problem für die, die die Verantwortung übernehmen sollen, Männer in dem Fall, oder?
Ja, das ist ja die ganze Schuldgeschichte, die auf das Weibliche, ne, die auf das Weibliche projiziert wird. So, das ist ja nichts, was nur in Geschichten vorhanden ist, sondern das ist ja was, was wir ganz real jetzt einfach so, so sehr viel erleben. Ne? Also, ja, sehr spannend.
Mein Adam hatte ja vorher auch eine andere Frau, Lilith, die sich ihm nicht unterwerfen wollte und die deshalb von der Kirche zur Dämonin gemacht wurde und in die Unterwelt geschickt wurde. Das schauen wir uns jetzt nicht an, aber Lilith hat natürlich auch sehr viel mit der Hexenwunde zu tun, beziehungsweise die Versöhnung von Lilith und Eva, dass wir archetypisch in uns Eva erkennen, die Geschichte von Eva richtig kennenlernen, dass wir archetypisch in uns Lilith erkennen, auch die Geschichte richtig kennen und dass wir es archetypisch schaffen, beide in eine Versöhnung zu bringen. Also in so eine, wir haben da, wie gesagt, einen ganzen Kurs zu, in so eine heilige Versöhnung zu bringen. Das ist extrem wichtig für uns Frauen, auf dem Weg die Hexenwunde zu heilen. Ja. Weil da einfach ja Themen, sage ich mal, unbearbeitet sind, die unser ganzes Leben prägen können. Und wir können anhand dieser zwei Archetypen da sehr tief reingehen. Ich würde sagen, wir lesen direkt mal weiter, um noch tiefer reinzukommen in die Erklärung, was passiert ist durch die Viehherden und das Prinzip von Vaterschaft und die Entwicklung mit den Viehherden, okay? In dieser neuen Situation der Viehzüchter, erklärte Bertha weiter, waren die Männer, vermutlich durch einen dummen Zufall, führend und maßgeblich. Sie hüteten die Herden und hatten nichts mehr zu tun. Die Frauen hingegen kümmerten sich um all die anderen Arbeiten wie Gartenbau, Gebären, Fischerei, Jagen, Heilen, Hausbau. Es war ja nichts Besonderes, die Viehzucht. Mal gelang sie und die Herden wuchsen an, mal starben viele Tiere aus der Herde und es blieben nur noch wenige übrig. Ja, was ist daran nun so Weltbewegendes? Fragte Hans interessiert, denn er merkte, dass das Entscheidende erst noch kommen würde. Eigentlich nichts, aber es tauchte plötzlich ein Problem auf, von dem seinerzeit niemand wusste, was sich daraus ergeben könnte, lächelte Bertha. Es stellte sich die Frage, wem gehören die 100 Rinder, wenn ein Herdenbesitzer gestorben war? Den Schwesternkindern, dem Neffen oder der Nichte oder den leiblichen Kindern, den Söhnen oder Töchtern. Bisher spielte die väterliche Verwandtschaftsbeziehung keine große Rolle. Doch mit den Rinder- oder Schafsherden, die vererbt werden konnten, bekam diese bisher unwichtige Verwandtschaft auf einmal große Bedeutung. Und nicht nur der Mann, der Vater wollte es so, sondern auch die Mutter. Denn ihre Kinder gingen mit dem Tod des Herdenbesitzers auf einmal leer aus. Und wo lag nun das Problem, fragte Hans. Dann bekommen die Kinder der Schwester des Mannes, die Nichten und Neffen, vor allem die Neffen, die oft weit von ihrem Onkel entfernt lebten, die Herde und nicht die leiblichen Kinder. Diese mussten die Herde möglicherweise zur Sippe ihres Vaters bringen und dort abliefern, um dann mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren. Dann könnte man doch festlegen, dass die leiblichen Kinder des Vaters die Herde erben. Das ist ja das Problem, denn so einfach ist es aber nicht, lächelte Bertha. Jetzt fing der Ärger erst richtig an. Wieso? Fragte Hans naiv. Beide. Mann und Frau schliefen in dieser Zeit auch mit anderen Frauen und Männern. Was für beide und die Sippe überhaupt kein Problem war. Den Begriff der ehelichen Treue gab es damals noch nicht, weil diese Verhaltensweise keinerlei Bedeutung hatte. Aber dann wusste der Mann ja gar nicht, ob er wirklich der Vater der Kinder war, stellte Hans erstaunt fest. So ist es. Auch heute weiß das der Ehemann nie hundertprozentig. Es war ja seinerzeit auch egal, nur die Mutterschaft ist sicher und das genügte. Und dann? Dann kam der Teufel und hat dem Mann die Vorstellung von Kuckuckskindern und Bastarden eingeblasen. Dieser Neidwurm, erst einmal in den Gedanken des Mannes eingepflanzt. Obwohl der sonst nicht sonderlich viel mit Denken am Hut hatte, fraß sich wie Salzsäure durch sein Ego. Was, wenn die Kinder von einem anderen Mann abstammten und nun seine mühsam gezüchtete und behütete Rinderherde bekommen sollten? Dann wären seine Neffen schon die besseren Erben. Der Mann, von Satan souffliert, meinte das nicht ertragen zu können. Also musste eine Lösung her. Da es zu dieser Zeit vor 10.000 Jahren noch keinen Vaterschaftstest gab, musste das Problem anders geregelt werden. Und diese Maßnahme sollte einfach und praktikabel sein. Da hatten einige an der Spitze der Sippen, sowohl Männer als auch Frauen und Mütter, die geniale Idee. Nicht mehr der Mann geht zur Frau, sondern die Frau folgt dem Mann zu dessen Anverwandtschaft. So einfach war das? Eben nicht. Denn diese schlichte Umkehr brachte gravierende, wenn nicht gar katastrophale Folgen mit sich, erklärte Bertha. Nicht mehr allein die Frau entschied sich für den Mann, mit dem sie leben wollte, sondern der Mann warb nun um die Braut. Und noch etwas ganz Entscheidendes geschah. Die Frau sollte unberührt, ohne sexuelles Vorleben, als Jungfrau in die Ehe kommen, was den Wert der künftigen Ehefrau enorm steigerte. Und dann sollte sie auch nur mit ihrem Ehemann Sex haben. Während für den Mann das alte Recht der sexuellen Freizügigkeit weiter Bestand hatte. Die Mädchen wurden mit 10, 12 Jahren, zum Teil noch vor der Pubertät, in die Sippe des Mannes gegeben, natürlich für einen saftigen Brautpreis. Sie wurden von ihrer Herkunftsfamilie, der Mutter und den Geschwistern, von Onkel und Tante getrennt und in die Obhut des Ehemannes und dessen Mutter, der Schwiegermutter, gegeben. Ist das nicht grausam? Empörte sich Hans. Ja, das ist es. Die Frauen durften nun nicht mehr mit an der Jagd und am Krieg teilnehmen. Sie wurden jetzt von den Männern, da diese viel Geld oder Vieh für die Braut ausgegeben hatten, beschützt und verteidigt. Also ging es den Frauen so doch recht gut, überlegte Hans. Sollte man meinen, erwiderte Bertha. Aber das Gegenteil war der Fall. Wieso? Die Frauen, da sie nun kostbar waren, wurden eingesperrt und nur auf eine einzige Aufgabe reduziert. Sie sollten dem Ehemann dessen Nachkommen gebären. Und wenn nicht? Dann wurden sie auf grausame Weise hingerichtet, wie dies König Scharia, ein orientalischer König, tat. Als der König erfuhr, dass seine Gemahlin im Untreu gewesen ist, ließ er sie und all ihre Sklaven, mit denen der König fleißig Sex gehabt hatte, hinrichten. Nun wurden Scharia jede Nacht eine Jungfrau zugeführt, mit der er eine Hochzeitsnacht verbrachte, um sie dann am Morgen hinrichten zu lassen, damit ihn seine Braut nicht mit einem anderen Mann betrügen konnte. So beginnen die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, eine Perversion des Patriarchats. Nur Scharassad überlebte diese grausame Bestimmung, indem sie jede Nacht dramatische Geschichten erzählte und jeden Morgen an der spannendsten Stelle aufhörte. Da der grausame König die Geschichte aber weiterhören wollte, ließ er die kluge Tochter des Wesirs am Leben, damit sie am Abend weitererzählen konnte. Und dies über 3 Jahre und 3 geborene Kinder hin. Dann erst ließ Scharia Gnade vor Recht ergehen. Wie gütig ein König doch sein kann. Schöne Güte, meinte Hans lapidar. Und es kommt noch schlimmer, auch bei uns in Europa. Wenn eine Frau unverheiratet schwanger wurde, dann wurde sie davongejagt, wie im Märchen von Rapunzel, oder gar wegen Unzucht mit Zuchthaus bestraft, wie noch in der Goethezeit. Warum ließen sich die Frauen das gefallen und gingen auf solch einen Deal ein? Fragte Hans erstaunt. Man hoffte wohl, dass eben jene Schwiegermütter als Frau und Mutter aus weiblicher Solidarität auf der Seite des ankommenden Mädchens stehen würde. Aber weit gefehlt. Die Männer forderten nun Gehorsam von der Braut, der auch von der eigenen Mutter unterstützt werden sollte.
Ja, durch einen dummen Zufall, ja, über die Viehzucht, sind wir in dieser scheiß Misere gelandet, Alter. Das ist schon sehr skurril. Also, weil es ist, also, es hat so weit tragende Konsequenzen für uns alle gehabt, für die Welt gehabt, für wie sehr falsch abgebogen wir sind.
Was, ja nicht, was vermutlich ja nicht abzusehen war in dem Moment, ne?
Natürlich, ja. Und jetzt können wir einfach sagen, die Viecher sind schuld.
Oder die Männer.
Ja, genau.
Also, das aber meinst das du mit
ja nicht so. Sollte doppeldeutig sein.
Ach so, also, ja, genau.
Nee, aber, also, ja, jetzt mal ohne diese Scherzhafte so, es ist, also, diese Konsequenz, ja, die das hatte, dass die einfach, also dass wir die so sehr immer noch zu fühlen bekommen.
Ja,
ja.
Verrückt, ne?
Das ist irre, das ist crazy, so, weil wenn man sich überlegt, dass es damit anfängt, dass halt einfach zufällig irgendwie Männer auf die Idee gekommen sind, dass sie jetzt halt einfach die besseren Viehzüchter sind oder Herdenführer sind, was ja vollkommen legitim ist und ja auch sein kann, so. Genau, aber das, die Konsequenz daraus, nämlich die Erbschaft, ja, also dieses Weitergeben, was ich hinterlasse auf der Welt, nicht mehr unter dem Aspekt passiert, ich hinterlasse einfach was Gutes in dieser Welt und es ist für alle da und es ist für alle gut, sondern ich horte sozusagen, und es sind die ersten kapitalistischen Züge, nämlich ich horte etwas an, nämlich meine Viehzucht, und die gebe ich nicht, also die ist nicht für alle da, sondern die gebe ich dann nur, ja, an meine Leiblichen, wie auch immer nachfolgen, die das nach meinem Gedankengut wahrscheinlich, nach dem, wie ich es gerne hätte, weiterführen. Und das ist ja so crazy, weil diese Haltung heute noch so viele Männer haben. Also Männer, ja, die Unternehmer sind und Unternehmen aufbauen. Ich habe in meinem engen Freundeskreis viele männliche Unternehmen, die so bürgerliche Unternehmen aufgebaut haben, erfolgreich damit sind. Und es immer diese Frage auftaucht, werden die Söhne das übernehmen? Nicht, weil die das jetzt wollen oder weil die das, aber die Frage ist da, die stellt sich automatisch, weil sich die Gesellschaft die Frage stellt.
Ja.
Ja? Und da ist es zumindest bisher noch nicht so, dass die Söhne die Unternehmen übernehmen, aber es ist so, so tief drin, verankert. Ja. Genau, und es ist ja dieses, wir bauen etwas auf für uns, ich baue etwas auf für mich, ja, ich möchte ein Imperium aufbauen, ich möchte eine Viehzucht aufbauen, ich möchte ein was auch immer aufbauen, ich möchte
für mich und nicht für die Gemeinschaft.
Genau, ich möchte für mich etwas Großes aufbauen, dadurch definiert sich auch Erfolg als ein individueller Erfolg, ja, all das, was wir heute leben, begann sozusagen einfach mit einer scheiß Viehherde.
Ja. Verrückt, oder?
Ja. Und das hat so was Skurriles, wo ich so auch gleichzeitig so merke, das ist schon lustig, weil wir uns als Menschen ja so unglaublich ernst nehmen. Ja?
Ja.
Und so unglaublich deutend. Ja? Und auch
so an unseren Problemen hängen und unsere Probleme so ernst nehmen. Ja.
Ja, und aber auch glauben, dass wir so wahnsinnig bedeutend sind und dass wir so wahnsinnig intelligent sind und so wahnsinnig weit sind. Wir sind nicht weitergekommen, als dass wir an der scheiß Viehherde hängen. Ja,
wie vor 10.000 Jahren halt.
Ja, genau.
Ich finde sogar, es ist schlimmer geworden. Also eine Viehherde ist jetzt auch noch nicht irgendwie umweltzerstörend und es sind auch, das sind keine Atombomben und keine Plastiktüten, die langfristig zerstören. Also ich finde, es wurde von da an nur schlimmer. Während uns ja verkauft wird, dass es besser wurde, dass irgendein Fortschritt stattgefunden hätte. So. Sehe ich nicht ganz so. Ich finde es super fast amüsant, vielleicht aber auch eigentlich eher erschreckend, dass wir diese Version der Geschichte nicht kennen. Dass es nie so erzählt wurde. Oder? Weil
ja, aber es ist
alles,
auch,
was danach kommt, mit Scharia zum Beispiel kennen wir. Wir kennen Tausend eine Nacht.
Genau.
So, aber
genau.
Wo das herkommt, das hat man uns irgendwie nicht erzählt.
Aber es ist ja auch logisch, ja, weil ja das, also ich erinnere mich auch an diesen Aufwachmoment, als mir das erste Mal bewusst wurde, unabhängig von Frau Holle, ja, dass, als mir bewusst wurde, dass es an der Viehherde hing sozusagen, also als sozusagen was passiert ist, als Nomadenstämme sesshaft wurden und als Männer angefangen haben, sozusagen genau in diese Haltung zu kommen. Das macht ja, dass wir plötzlich alles, was wir sehen, unter einem ganz anderen Blickwinkel sehen, unter einem ganz anderen Aspekt sehen. So. Und deshalb ist es so logisch, dass diese Geschichte uns nicht erzählt wird, weil, ja.
Das ist ein Aufwachmoment.
Ja, weil es ein Aufwachmoment ist und weil natürlich das patriarchale System an der Viehherde festhält. Also.
Ja.
Im übertragenen Sinne, ja, so.
Ja.
Sonst würden sie einfach die Viehherde verlieren und deshalb geht es
wird
nicht.
Wird nicht erzählt.
Ja? Genau.
Ja, total. Aber Frage, war dir das bewusst? Also ich hatte so Ansätze davon schon mal gehört und wir kennen ja auch die Geschichten jetzt aus der Steinzeit und so, ne?
Ja.
Aber war dir das bewusst, dass das, also diese Verschiebung oder Umkehr, nennen sie es ja hier, von Verwandtschaftsbeziehungen auf Basis der Mutterlinie hin zur Vaterlinie und damit ja langfristig Übergang von einem matriarchalen System zu einem patriarchalen System. War dir das bewusst? Wusstest du
das? Ja, das wusste ich. Also, dass sozusagen die Mutterlinie übergeben wurde hin zur Vaterlinie durch Besitztum. Ja, also durch genau diesen Prozess. Das war mir bewusst. Also das wusste ich. Aber ich überlege gerade, wann mir das erste Mal begegnet ist. Und ich glaube, das war im Zuge von Schoßraumarbeit oder so. Also auch natürlich in einer Bubble, ja, die sich halt genau damit auch befasst hat. So. Ja, aber es ist, glaube ich, also es ist trotzdem. Also es begegnet uns nur, wenn wir uns in so einem bestimmten Umfeld befinden. Ja, es ist nichts, was irgendwie ja in den Schulbüchern stehen würde oder ja, also was
nur Allgemeinbildung gehört, was halt in Filmen und sowas verarbeitet wird oder in
Also es wäre ja eigentlich Geschichte, ich weiß es nicht, man müsste mal gucken, ob es tatsächlich Schulgeschichtsbücher gibt, wo Patriarchat und Matriarchat gesprochen wird. Falls wir Lehrerinnen unter unseren Hörerinnen haben, schreibt uns das super gerne mal in die Gruppe, weil das wäre spannend. Ja?
Ich würde
es wäre
ja
toll da einfach.
Ich würde fast darauf wetten, dass nein. Als das Matriarchat ist mir zum ersten Mal in so Worten, dass ich mich daran erinnern kann, begegnet, als ich in der Uni in meinem zweiten Studium mir Bücher dazu gesucht habe. Und dieses erste Buch von Heide Göttner Abendroth habe ich in Berlin in so einem Buchladen gefunden. Weißt du, diesen Buchladen findest du nur, wenn du 3 Tage lang irgendwie so alternativ mit Club Mate und deinen Unikunden durch Berlin streist und so wirklich in die...
Ich kann mir das vorstellen, was für ein Buchladen.
Genau, kannst du dir vorstellen, ne? Woanders findest du solche Bücher auch nicht. Und ich habe da, das liegt doch hier irgendwo, das ist das einzige Buch, was ich mit nach Bali genommen habe, lustigerweise, weil ich auch wusste, das kriegst du online nicht, ne? Ich habe diesen Titel gelesen und in mir ist so ein Feuer angegangen oder vielleicht ist auch mein Uterus angesprungen oder mein ganzer Körper auf einmal. Das habe ich verschlungen, immer und immer wieder, auch über die Jahre. Und da habe ich ganz viel über Matriarchat gelernt. Das heißt aber, das war ein Wissen, was ich mir, als ich auf meiner eigenen individuellen Suche war, was wie so zu mir kam. Das war nichts, mit dem mich Gesellschaft, Erziehung, Schulbildung oder sowas gefüttert hat. Ja. Ich musste das schon sehr bewusst so wählen und ich weiß, ich habe dann einige eigentlich habe ich ab dem Moment alles, was ich an der Uni gemacht habe, darauf aufgebaut, weil das natürlich alles sprengt und verändert und meine Professoren haben mich gehasst. So. Und also ich weiß noch, wie ich dadurch getriggert habe und oder entweder ich wurde nicht verstanden oder so, ich habe auch viel getriggert dadurch. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach nur sehr unsicher damit gefühlt, ne, und habe gedacht, alle sind getriggert, who knows. Und was ich aber dann danach beobachtet habe, war, dass durchaus manchmal über so matrilineare Konzepte gesprochen wird, aber immer mit dem Blick auf, das sind so indigene Gesellschaften ganz weit weg, irgendwo in Indonesien, irgendwo in China. Ja. So, da gibt es die noch. Und wenn du dann so Bilder siehst, das wird, also irgendwie gefühlt nimmt man das halt nicht ernst, weil so wollen wir ja nicht mehr, zusammenleben. Wir sind fortschrittlich. Es gibt noch mal lineare Prinzipien und das ist irgendwie ganz weit weg. Und hier könnt ihr mal gucken, weißt du, wie so mit der Kamera, also, ah ja, spannend. Aber nicht, dass.
Genau, und die bringen ja auch keinen Fortschritt zustande und so, ne?
Genau.
Und, ja, also, genau. Das ist ja dieses Bild davon.
Genau. Und vor allem auch nicht, dass das Grundkonzept so eine ganz andere Gesellschaft mal geformt hat. Ja. Ne? Also so, ja, okay, es gibt halt Stämme, die unter der Mutterlinie etwas vererben, aber was das an existenziellen Veränderungen mit sich gebracht hat, darüber spricht niemand oder hat in meiner Wahrnehmung niemand gesprochen. Und das Ding ist ja, also wenn wir das wirklich verstehen, was das Patriarchat ist, und wie es funktioniert hat im Matriarchat, dann haben wir eine Antwort auf alle Probleme da draußen. Ja?
Richtig.
Das heißt, da zurückzugehen, gibt uns die Antwort auf alle Probleme, die wir aktuell in dieser Welt haben.
Total. Total. Also, ich glaube, dass die große Herausforderung auch, also die wir haben mit diesem Thema Beziehung. Ja, also wir sind ja eine Generation oder nicht nur wir als Generation, wir sind ja Jahrhunderte, Jahrtausende in irgendwelchen Prozessen von Suche auf, wie kann Beziehung funktionieren? Ja, wie kann Familie funktionieren? Also, wenn ich mir überlege, wie weitreichend das Ganze, also wie viele Familientherapeuten und Paartherapeuten Thema umfassen und was das für ein riesengroßes Thema ist, dass wir so fast beziehungsunfähig sind, und diese mütterliche, emotionale Nähe sozusagen, ja, also die ganzen Bindungsthematiken, alles, wenn wir uns das unter einem anderen Blickwinkel einfach mal anschauen, ja, wie eine Mutter das verändern würde, wenn sie diese Wertschätzung bekommen würde für das, was sie ist und für das, was sie da tut. Und wie anders auch Beziehungen funktionieren würden, wenn wir wegkämen von einem aufgedrückten, sozusagen monogamen Beziehungsmodell. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie alle, also das heißt nicht, dass ich glaube, dass unsere heutige Gesellschaft oder dass wir, wie soll ich sagen, ich will es gar nicht auf die Gesellschaft beziehen, aber das heißt nicht, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt die Monogamie plötzlich einfach über den Haufen werfen, ja, aber dass wir einfach uns mal bewusst, dass wir uns bewusst darüber werden, dass es diese monogamen Beziehungen aufgrund dessen gibt, ja, also dass Frauen in die Abhängigkeit des Mannes gekommen sind, das ist der Grund sozusagen für monogame Ehen, das ist der Grund, warum Papa, Mama, Kind existiert, ja, warum die Vater, also all das, dass wir uns darüber einfach bewusst werden dürfen, ja, genau, weil du schon eben gesagt hast, da braucht es andere Strukturen dafür, natürlich braucht es da andere Strukturen dafür und eben, ja, es heißt auch nicht, dass wir wieder genau dahin zurückkommen, wo wir vielleicht mal vor 10.000 Jahren werden, weil das Ding ist, ja, also Kriege und Jagen und so, also ich sehe mich da nicht, zumindest in diesem Leben nicht mehr. Ja.
Also mit dem Pferd den ganzen Tag hätte ich schon Lust.
Ja, ich nicht tatsächlich, aber ja, aber so dieses, genau, aber uns einfach darüber bewusst zu werden, was wir da für eine Entwicklung gegangen sind, ja, das ist schon verrückt. Also das ist, glaube ich, ist schon so hilfreich,
ja,
da wirklich hinzukommen und da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, ja, und mal in Frage zu stellen, was wir hier leben.
Ja.
Dafür dient es total. Ja, also dafür ist es einfach ein ganz, ganz essentielles Puzzlestück. Ja.
Ich bin überzeugt davon, dass das also nicht nötig wäre, dass wir wie so zurückgehen. Es gibt auch, also wir lesen da ja aus einem Buch vor, wir werden nicht alles vorlesen, aber es gibt da auch Szenen, wo ich finde, wo ein total schöner Übertrag passiert, wie das in einer modernen Welt aussehen könnte. Beispielsweise in der Stadt wird davon gesprochen, da leben die Menschen von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Da wird auch so ein bisschen reingefühlt, wie wäre das dann in einem Schulsystem. Also ich bin mir sicher, dass wir intellektuell die Möglichkeit oder die Fähigkeiten haben, das auf unsere moderne Welt und die Vorteile, die das auch durchaus bringt, übertragen zu können. Und gleichzeitig muss ich von mir persönlich schon auch sagen, ich habe eine Sehnsucht, irgendwie ein großes Stück Land zu haben, mich da selbst
verbrauchen
können.
Ja.
Wirklich, ich meine auch den ganzen Tag mit dem Pferd unterwegs zu sein. Und wenn ich jetzt auch mit Pfeil und Bogen schießen lernen muss, um Hasen zu fangen, würde ich es, glaube ich, auch machen. Aber mit Hühnchen bin ich auch okay. Ich habe auch schon vegan gelebt, auch das geht. Also, oder keine Ahnung, wir springen nackt in den Bach und fischen dabei irgendwelche Fische. So, also ich habe manchmal das Gefühl.
Das können wir ja machen. Ich sitze halt einfach am Feuer und erzähle Geschichten.
Genau.
Passt schon.
Du passt auf die Kinder auf. Ne? Und du sitzt am Feuer. Genau, du kannst irgendwie, oder du machst so die Bären zum, weiß ich nicht, zum Salat dazu oder so. Du erzählst.
Genau, das mache ich.
Ja. Ja. Genau, das ist ja, das ist jetzt nicht so direkt an dem Part der Geschichte, wo wir sind, wirklich Thema, aber gleichzeitig, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie krass die Überlastung jeder einzelnen Frau, aber auch von Männern, von Familien allgemein ist in dieser Welt, weil halt jeder jede Arbeit alleine macht. Ja,
genau. Also
stell dir vor, wir sitzen zusammen am Feuer, du erzählst die Geschichten, drehst den Spieß um und passt auf die Kinder auf. Und ich mache irgendwas anderes. Also wir müssten ja dann nicht beide jede in unserer eigenen Küche stehen, unseren eigenen Küchentropf rühren. Ja.
Richtig.
Selber, also alleine einkaufen gehen, alleine für die Kinder verantwortlich sein. Oder selbst wenn mit Partner, dann ist es halt Partner, also dann sind es halt zwei, die dafür verantwortlich sind, anstatt ganze Sippe und Clan. Und wir könnten uns später eben noch treffen am Feuer und ein bisschen gemeinsam singen und Spaß haben.
Ja. Also, dass das in unserem Leben noch zur Realität wird, das glaube ich schon, ne? Weil das, weil wir einfach, also in einem kleinen Rahmen.
Ja.
Ne? Also jetzt vielleicht,
weil wir halt darauf hinarbeiten.
Zusammen,
ne?
Genau, weil wir darauf hinarbeiten und weil wir uns für uns die Strukturen in unserem Leben geschaffen haben, dass wir sozusagen uns das ermöglichen können. Ja, so, wenn wir das heute wollten, könnten wir das ab heute genauso leben. Ja, so. Das Ding ist, dass ich glaube, was ja gleichzeitig unser Anliegen ist, ist, dass es eben nicht nur dieses Individuelle ist, also dass es nicht nur für uns zwei Privilegierte möglich ist, sondern ja, dass wir das, bitte?
Für alle?
Ja, nicht für alle, aber für zumindest, ich glaube, dass es wichtig ist, so, dass wir eine Community aufbauen, die dahin wollen, eine Community, die sich Gedanken darüber macht, über welche Infrastruktur braucht es, ja, damit wir aus diesen patriarchalen Strukturen rauskommen. Also wie sieht es danach ganz real aus? Ja? Und das muss nicht unbedingt am Feuer sitzen sein für dich, das muss auch nicht irgendwie wie Valerie auf dem Pferd sitzend sein. Aber es braucht einfach eine Infrastruktur für das Wir. Ja, für das, wie ein Wir anders gelebt werden kann wieder als das, was wir heute kennen. So. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber
warte, vielleicht kommt es dir. Ich stimme dir total zu. Du hast in der Folge vorher auch was gesagt, was ich auch sehe gleichzeitig, was so eine große Herausforderung ist, zusätzlich zu dieser Infrastruktur, nämlich, dass wir unsere innere emotionale Arbeit machen, um dahin kommen zu können, dass es funktioniert, weil Also ich habe ja ein Jahr in so einer Community gelebt, wo das irgendwie eigentlich Ziel war, so als
Richtig.
Gemeinschaft langfristig zusammen zu leben. Und das ist auseinandergebrochen. Und ich muss da sagen, also ganz viel war total schön und hat sich bestätigt von meiner Vermutung, so fühlt sich das Leben richtiger an, so macht es mehr Spaß, mehr Freude. Aber es war, also ich würde sehr gerne wieder in der Community wohnen. So, das ist ein ganz, ganz großes, hohes Ziel von mir. Und ich bin auch immer, also ich treffe mich regelmäßig mit Menschen, um darüber zu sprechen. Ich baue Kontakte auf, ne, um zu schauen, okay, was könnte funktionieren. Und jetzt so ganz real habe ich jetzt heute hier nicht das Gefühl, dass ich sofort so leben könnte, weil diese Infrastrukturen noch nicht da sind, ich sie selber bauen müsste und das Ressourcen braucht, die ich gerade nicht so einfach habe, weil ich eben auch Familie habe, ne? Und hier mein Broterwerb und alles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da so komplett reinstürzen könnte, weil es ja auch erstmal kein Geld bringt. So, das heißt, ich habe etwas, was mir Geld bringt, woran ich arbeite. Also sofort möglich ist es nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Investoren zu arbeiten. Dafür brauchst du wieder ein Konzept. Und also
Ja, also ich
warte
glaube, das kommt, ja.
ganz kurz noch.
Ja.
Ich, und das war in diesem Jahr in Community, eine schmerzhafte Erfahrung, die schmerzhafteste. Ich sehe oft, dass, und das heißt nicht, dass ich mich da ausnehme, so gehöre ich vielleicht genauso dazu, dass wir oft noch so individualistisch geprägt sind, dass es uns extrem schwer fällt, uns auf sowas zu einigen und zu committen, dass das wirklich funktionieren würde. Weil jetzt ganz real würde das bedeuten, du müsstest dich heute mit drei, vier, fünf Familien zusammenschließen. Du musst ja auch erstmal alles Geld theoretisch zusammenlegen oder zumindest wie viel, damit du dir das leisten kannst. Du musst erstmal so ein Zusammenleben erschaffen. Und es bringt unglaublich viele Herausforderungen mit und aber vor allem auch eine innere Bereitschaft. Da brauchst du ein Bewusstsein dafür. Das musst du erstmal, du musst erstmal die richtigen Menschen am richtigen Ort zusammenbringen, die sich auf dieser Ebene verstehen und dieses Bewusstsein haben und dann bereit sind, sich dazu zu committen. So. Und da ist mein Gefühl, wird es extrem schwierig, das in kleinen Gruppen umzusetzen, wenn wir nicht so einen gesellschaftlichen Gesamtverwandlung haben, dass wir uns gesamtgesellschaftlich quasi Gedanken machen, was brauchen wir für Werte, was brauchen wir für Prinzipien, so. Also das so als kleine Gruppen individuell zu machen. Ich habe die Hoffnung, und es ist mein Ziel, aber es bringt echt Schwierigkeiten mit sich, wenn es eben nicht eingebettet ist in diese große Infrastruktur. Und die kann ich als Individuum nicht erschaffen. So, da brauchst mehr. Da brauchst gefühlt auch in meiner Wahrnehmung so wie so ein Kollaps in der Welt, dass wir wie gezwungen sind, neu zu denken. Vielleicht liege ich damit total falsch. Ja, aber das sind so meine Rückschlüsse bisher in diesem Prozess von Community Building.
Also genau das, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Größe wir denken, ne? Also so, ich glaube, dass das, was hier, wenn ich an hier und heute spreche, dann meine ich nicht sofort heute, der jetzige Tag, ja, so in den nächsten 2 Stunden. Aber wenn ich von hier und heute spreche, meine ich so in den nächsten Jahren. Ich glaube, was hier und heute für uns möglich ist, ist es in kleinen Formen zu leben. Also, und damit meine ich nicht, und ich glaube, weil so eine abschreckende Vorstellung von Community-Leben ist ja für viele wirklich so ein, und das kenne ich noch zum Beispiel aus so ganz viel Elterninitiativen, Zeit und freie Schule aufbauen und so, ist so ein endlos Diskussionen führen auf Augenhöhe mit jeder diskutiert jetzt jeden Pups durch und ja, es gibt keine, ich sag mal, hierarchische Struktur mehr, sondern es ist alles basisdemokratisch und so, wo ich auch so sag, boah, ja, also das ist für mich selbst, bitte?
Anstrengend.
Ja, also das ist, ne, das ist nicht das, wie ich meine Zeit verbringen will, sondern es braucht da für mich nochmal, also ich habe da andere Ideen dazu, ja, als das, was ich glaube ich, was viele wahrscheinlich, ja, aber trotzdem so machen würden. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass das natürlich viele abschreckt, ja, und das total gut nachempfinden kann. Also ich fühle es sehr und kann sehr gut verstehen, dass die Beispiele, die wir haben, ja, bisher an Community halt nicht die allerbesten sind. Und gleichzeitig gibt es ganz viele, ganz reale kleine Communities, in Großfamilien, in Nachbarschaften, für die das wunderbar funktioniert, die das wunderbar leben, die jetzt vielleicht nicht gerade hier in Deutschland in der Neubausiedlung sind. Ja, also es gibt das ja weltweit. Ja, also es gibt dieses Community-Leben noch. Ja, es gibt die Großfamilie noch. Es gibt ja Dorfzusammenhalte noch. So, wir sind da jetzt in Deutschland nicht unbedingt an Nummer 1.
Im Gegenteil.
Genau, so, aber es gibt es noch. Und das ist das, was glaube ich, mir diese Hoffnung gibt, dass es in kleineren Rahmen und anderen Strukturen und vielleicht auch an anderen Orten einfach so viel leichter ist, das so zu leben. Also das ist alleine nur schon obwohl das Europa ist, in Spanien so viel einfacher. Ja? Wenn du in Spanien in ein kleines Dorf gehst, hast du so eine krasse Community, alleine, weil du halt einfach mit den Leuten den halben Tag in der Bar sitzt, so, oder auf dem Dorfplatz sitzt und jedes Wochenende ein Fest gemeinsam gestaltest, so. Also, ne, das ist nochmal, und du hast jeden Sonntag die Großfamilie in demselben Restaurant sitzen, ja, an großen Tischen. Also, da hast du das noch anders, ja, und so, ich glaube, diese Vorstellung, die wir natürlich haben, ist von Community, ist oft eine Vorstellung, die sehr sich unnatürlich anfühlt, weil es so, wir kommen aus einer Welt, also wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, die das so gar nicht mehr hat. Und dann haben wir oft so eine Vorstellung von, okay, und dann Community ist dann wie sowas, so ein Projekt, ja, was so, wie so eine eigene Bubble irgendwo, ja, in der Natur, keine Ahnung, am Ende der Welt stattfindet und das böse Außen hat dann nichts mehr mit uns zu tun und so. Und ich glaube nicht, dass das der Weg ist, so, ja, sondern ich glaube, dass wir uns wieder zurückorientieren dürfen an Gesellschaften. Also, ja, wenn wir dann nur nach, weiß ich nicht, also wir zwei kennen es ja auch von Westafrika, wenn wir da hinschauen, ja, was wir da lernen können, was da noch gelebt wird. So, das ist ja noch da.
Ja.
Ja. Und ich glaube, auch so mit dem Zeitenwandel, mit der Zeitenwende, die uns bevorsteht, auch so dieses Ganze, dass wir ja jetzt mehr in diese weibliche Energie wieder kippen, ja, ab 27 und so die Mutter und das Matriarchale einfach wieder viel mehr Bedeutung spielt, dass ein Bewusstsein entstehen kann, dass das eine Wertigkeit hat. Ja, das ist so, ja, meine Hoffnung.
Ja, das ist wahrscheinlich auch Grundvoraussetzung, weil was du jetzt so beschrieben hast, dass es in anderen Ländern, ich glaube in Deutschland früher auch, einfach noch mehr Gemeinschaft gab, noch mehr Zusammenhalt.
Ja.
Was wir da trotzdem ja nicht hatten, oder was, ich formuliere es andersrum, was wir brauchen, wenn wir jetzt unserer Geschichte folgen, wenn wir Frau Holle folgen, ist ja trotzdem eine Umkehr des Prinzips. Ja, also,
richtig.
Und dafür braucht es eben eine Umkehr, dafür braucht es eben, weiß ich nicht, eine Bewusstseinserweiterung oder auch einfach nur eine neue Geschichtsschreibung. Und wenn wir, also ohne das kann das andere, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ich sehe total, was du sagst, also diese, so wie ich jetzt Community angefangen habe, zu leben, zu versuchen, das ist natürlich auch total unnatürlich, das ist auch so eine Wahl, also man versucht so eine Wahlfamilie irgendwie aufzubauen, aber wir hatten zum Beispiel keine älteren Frauen und wir hatten jetzt auch sozial keine gemischten Schichten, also es ist durchaus, es ist unnatürlich und ich verstehe total, was du meinst und gleichzeitig glaube ich, dass an so Modellen, dass man recht viel sieht, so ging es zumindest mir, also wir waren da meilenweit weg davon, patriarchale Prinzipien in Frage zu stellen, ja. Da gab es genauso Sexismus wie überall und die Männer haben auf ihrer Macht beharrt, haben sich gleichzeitig aber, sag ich mal, toll und total woke oder nicht woke, irgendwie spirituell bewusst und spirituell erweitert gefühlt. Da war ganz viel Macht, ich würde fast sagen, vielleicht kann man sagen Missbrauch, ich will nicht zu weit gehen, aber so Machtnutzung, Privilegiennutzung, die niemandem bewusst war und deswegen war das zum Scheitern verurteilt. So. Und wird es auch immer wieder sein, wenn wir eben diese Umkehr der Prinzipien nicht schaffen, wenn wir das nicht irgendwie wirklich an der Basis verändern können. Deswegen auch, weil du sagst, Westafrika, das haben wir auch
vor. Ja,
da gibt es ganz andere Zusammenhalte. ne? Und gleichzeitig.
Trotzdem ist natürlich das Patriarchat, das
genau.
ist schon klar, ja? Also,
Ja.
das ist mir schon klar. Und ich glaube, also ja, ich glaube, es braucht diese Umkehr. Und jetzt gibt es ja, wenn wir geschichtlich zurückschauen, gibt es ja immer so, also so mal auf gesamt auf die Weltgeschichte, dann ist es natürlich so, entweder es gibt einen großen Knall, ja, oder es entwickelt sich aus irgendwelchen anderen Krisen heraus dann doch wieder in eine andere Richtung. Und da sind wir sind ja in dieser Krise drin, weltweit. Und es ist die Frage, ob der große Knall kommt oder nicht. Also es ist eigentlich wurscht, aber es geht eigentlich nur in eine andere Richtung. Ja, also diese Richtung, die die Welt jetzt geht, ist ja zum Glück so fühlbar mittlerweile, dass das nicht mehr so weitergeht. Ja.
Für uns.
Und natürlich braucht es vielleicht Hunderte, Tausende von Jahren noch.
Ja.
Ja, wer weiß es schon. Ja. Ja.
Bin sehr gespannt zu hören, was ihr, die ihr zuhört, dazu zu sagen habt und denkt, vielleicht auch, was ihr für Erfahrungen habt. Ja, was einfach so eure Gedanken sind, die euch da hochkommen, wenn ihr uns zuhört. Lasst uns gemeinsam drüber sprechen und nutzt gerne die Telegram-Gruppe, um uns da zu schreiben, um euch mitzuteilen. Ja.
Ich glaube, was auf jeden Fall eine sehr gefährliche Mischung ist, wäre, wenn wir einfach Spiritualität nehmen und Abschottung nehmen und uns wegblenden, die Realität ausblenden und uns dann in Communities zusammenschließen und da wie so in so Enklaven leben. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ja, also
total, das sagst du jetzt ja so ein bisschen, weil das in meiner Community so war, ne?
Weil du eben das angesprochen hast mit den Männern. Ja,
ja genau.
So da, mit diesen spirituellen Männern, die ja, ne? So, also ich glaube, das ist dieses Sektenähnliche. Ja?
Hat dann den Eindruck, was ist nicht wahr, aber ich verstehe das.
Ist natürlich nicht wahr. Nein, 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 genau. Aber ich glaube, das ist das, was gefährlich daran ist, wenn wir sagen, wir wollen andere Strukturen oder so. Das ist aber nicht das. Also es ist nicht das, dass das die gesunde Struktur ist, jetzt zu sagen, wir blenden die Welt aus, ja, gehen in den Wald, in kleinen Communities, haben irgendwelche spirituellen männlichen Gurus, die, keine Ahnung, ja. Also darum geht es uns nicht, ja.
Total.
So,
genau. Da will ich auch einfach ergänzen, dass das, wir das oft als Spiritualität bezeichnen. Da gibt es einen Begriff, den ich besser finde, nämlich New Age, so neues Zeitalter Spiritualität. Das ist die Form von Spiritualität, die sich entwickelt hat im Westen, weil wir, sag ich mal, von der Religion, die unsere Kultur dominiert, Christentum, abkommen. Zu Recht, in meinen Augen, ja, weil wir merken, weil wir uns da nicht mehr zugehörig fühlen, weil da nichts aufgearbeitet wird, weil es einfach sich aus vielen Gründen nicht stimmig anfühlt, zum Beispiel, weil sie uns als Hexen verbrannt haben. und wir wahrscheinlich, wenn ihr hier zuhört, oder ich kann das von mir jetzt sagen, das in der Ahnenlinie tragen, auch einfach versucht worden sind, bekehrt zu werden, also Christentum nie unseres war. So, das heißt, also, und wir fühlen das ja, dass da vieles nicht stimmt, für uns nicht wahr ist. Und dann bewegen wir uns zu so einer Spiritualität hin, die uns da vorgelebt wird im Westen, die aber keine wirklichen indigenen Wurzeln mehr hat und die ganz, ganz viel vermischt wird mit patriarchalen, kapitalistischen Konzepten und Gedanken. Weil wir gleichzeitig über Social Media und das Internet Menschen haben, die ihre Karrieren darauf aufbauen, das wieder zu vermarkten, zu Kursen zu machen und so weiter. Das heißt, da vermischt sich der Coaching-Markt mit Spiritualität, mit kapitalistischen Prinzipien, ohne dass wir es merken. Das ist für mich oder für uns bei Matriat ja nicht wirklich Spiritualität. So, und wir arbeiten ja sehr daran, eine andere Spiritualität zu finden, die zum einen für uns Frauen funktioniert, also die diesen weiblichen Weg irgendwie neu erforscht, sich daran erinnert und die diesem New Age halt was entgegensetzt, was sich für uns wahrer anfühlt. Es hat viel mit der Hexenwunde zu tun oder mit dem Hexendasein zu tun, ob du dich jetzt als Hexe siehst oder nicht, ist da erstmal ganz egal. Es geht einfach darum, irgendwie auf die Reise zu gehen, unsere indigenen spirituellen Wurzeln aus Europa wieder kennenzulernen. Das heißt, warum sage ich das jetzt? Die Männer, von denen ich erzählt habe in der Community, die sind in meinen Augen nicht wirklich spirituell. Ja, das ist so eine Pseudospiritualität, die eigentlich sehr viel, ja, eigentlich ist es klassizistisch, kapitalistisch, sehr viel politischer als spirituell. Und das Problem in meinen Augen ist, dass das halt nicht gesehen wird, weil es dazu keine Notwendigkeit gibt. Dann gibt es auch noch so eine Vermischung von Geld und Gott und Energie. Ja, an dem Glaube, wenn ich spirituell bin, ziehe ich auch Fülle, also Geld an. Wie gesagt, es ist so ein Beispiel wie Kapitalismus, der reinspielt, der da nichts zu suchen hat. Genau. Also per se können wir in Frage stellen, wenn sich solche Menschen als spirituell bezeichnen und dann solche Communities gründen, die sind nicht spirituell, nicht zwingend und nee, die haben auch nicht die Antwort auf die Fragen, weil sie das Problem ganz oft erstmal gar nicht verstehen. Und eigentlich ist daraus ja auch so ein bisschen, zumindest von meiner Seite aus, Matriat entstanden, dass wir daran arbeiten, die Problematik wirklich zu verstehen und einen Lösungsweg zu gehen, der funktioniert.
Was mir gerade noch so aufgekommen ist, ist auch, wenn wir das so männlich geprägt sehen, was mir da einfach so sehr fehlt, ist diese Wertschätzung der Mutter.
Ja,
wo wir ja gerade eben mit dem Text eingestiegen sind und ich hatte gerade noch so eine Erinnerung. Ich weiß nicht, wann das war, hatte ich zwei jugendliche Mädchen, die waren so 15, 16 aus Ecuador bei mir über ein paar Monate. Die kamen damals zu uns, weil wir ja in Karlsruhe die freie Schule gegründet hatten und uns so ein bisschen orientiert haben nach einem Modell, was in Ecuador existiert. Und diese ecuadorianischen Mädchen, die damals schon so in dieser Oberschule waren, kamen halt so als Austausch zu uns und konnten dann in Familien leben. Und dann hatte ich später den Victor, einen brasilianischen Austauschschüler für ein Jahr bei uns über die Montessori-Schule damals. Und also das waren jetzt drei Jugendliche, die aus unterschiedlichen Ländern in Südamerika kamen und bei uns über einen längeren Zeitraum gelebt haben. Und alles, was die nur aus einem anderen Teil der Erde, also was die für einen Respekt und für eine Wertschätzung der Mutter gegenüber hatten, das sind Welten. Ja, und das kennen wir ja auch aus dem, also auch die Haltung in westafrikanischen Gebieten der Mutter gegenüber ist eine, bitte?
Ja.
Es ist eine ganz andere. Ja,
also mich hat es schockiert, als ich nach Mali kam und das kennengelernt habe. Und immer noch, wenn ich sehe, wie mein Mann über seine Mutter spricht, mich schockiert es immer noch, weil es ist so schön, es ist so liebevoll. Ja. Und die Frau hat nicht alles richtig gemacht, auch nicht ihm gegenüber. Der hat da durchaus auch, ne, so. Und trotzdem, da ist ein tiefer Respekt. Und wenn ich ihn so frage, so warum, oder auch wenn er sieht, was ich für Themen mit meinen Eltern habe, leider immer noch, und da ist viel passiert, ist immer noch, das ist deine Mutter. Die hat dir dein Leben gegeben. Und so, also, das ist meine, so sagt er das für sich, das ist meine Mutter, die hat mir mein Leben gegeben. Und auch, wie er meinen Kindern diesen Respekt beibringt, der lässt so überhaupt gar nichts durchgehen. Ne? Gar nichts, weil er sagt, hey, das ist eure Mutter. So, ne? Ohne sie wärt ihr nicht hier. Und also, das ist so ein tiefer Respekt für Frauen deshalb, auch für seine Schwester, also einfach für dieses Weibliche. Das ist so gut und es ist so gesund.
Genau, also das kam mir gerade noch so in die Erinnerung, ja, wie anders das tatsächlich ist und dass das, dass wir, wie weit weg wir davon sind.
Ja.
Das ist schon verrückt. Also ich dann teilweise sehe, wie Kinder hier in Deutschland mit ihren Müttern reden.
Natürlich auch. Da sprechen natürlich auch Verletzungen, die sie aus, also was ich auch, was die
in
sie auch
Schuld, ja, genau, oder um irgendeine komische.
Genau, was ich nämlich gleichzeitig sagen muss, dass mein Mann auch immer wieder schockiert ist, wenn er sieht, wie meine Mutter mit mir umgeht. Ja. Also er versteht meine Schmerzen da, er versteht meine Reaktion, er sagt auch, und das macht seine Mutter ihm gegenüber aber auch nicht. Also sie würde ihn nie, die kritisiert ihn nicht. Die ist super liebevoll, unterstützend. Und das heißt, deshalb schlägt er jetzt nicht über die Stränge oder so, weißt du? Also der kennt diese mütterliche, bedingungslose Liebe und Unterstützung, die ich so auch nicht kenne, so leid es mir tut, das auszusprechen öffentlich, ne? Aber also von der Seite aus ist er genauso schockiert. Das heißt, ich will nur ein bisschen vermeiden, so dieses, ja, die Kinder reden so schlecht mit ihrer Mutter oder über ihre Mutter.
Kinder sind nicht schuld.
Nee, genau.
Nein, um Gottes Willen.
Ja.
Ja. Es ist ja nur ein Symptom etwa. Ja. So, das sind ja die Kinder, die uns zeigen, wo wir gesellschaftlich stehen. So, ja. Das ist für mich so offensichtlich, wenn ich mir die Kinder anschaue.
Ja, das stimmt. Okay, wir haben noch einen nächsten Schritt. Gehen wir da rein?
Yes.
In the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. This child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.